Heute mal wieder Hallo. Ganz normal in Deutsch. Weder spanische Haltestelle noch Endstation. Einfach Bus fahren im September. Von da, wo du bist, nach Eichstätt. Ist aber auch mal gut zum Runterkommen, Landschaft anschauen und den Busfahrern zuhören. Es geht ja bald wieder in den Endspurt der Saison nach Zürich, zur WM, die italienischen Herbstklassiker. Also nochmal Platz nehmen, anschnallen und die Ruhe vor dem Sturm genießen. Es melden sich deine ausgeglichenen Busfahrer Bastian Marx,
Paul Voss
und Anni Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Hey ho! Wir hatten ja vergangenen Freitagabend einen richtig tollen Abend mit Tom Dümmeler im knapp 300 Plätze großen Besenwagen in Köln. Zur Begrüßung gab es wie immer für alle einen Ingwer-Shot von Klosterkitchen, bevor der Bus sich in Bewegung gesetzt hat. Aber dieses Live-vor-Ort-Geschmackserlebnis kann ich dir jetzt hier leider nicht bieten.
Ich kann es ja mal versuchen zu beschreiben. Also die kleine Glasflasche liegt leicht in der Hand. Der Drehverschluss, der knackt angenehm. Du riechst einmal vor sich an der Öffnung, nimmst die ätherischen Öle und eine angenehme Schärfe wahr. Du setzt an und legst den Kopf in den Nacken. Ah, der pure frische Kick. Und ich würde sagen, unerwartet leckere Geschmack. Denn nach einer alten Klosterrezeptur hergestellt, sind da echte Ingwerstückchen drin. Und die machen, finde ich, wirklich einen Unterschied.
Auf jeden Fall. Kloster Kitchen hat ja nicht nur den Besenwagen mit Tom Dümmeler ins Rollen gebracht, sondern eigentlich jedes Live-Event von uns dieses Jahr und gerade letztens auch nochmal mit den Gästen in Berlin beim Live-Podcast mit André Korff oder beim Gravel Ride davor, haben das alle mit uns probiert und eigentlich ist die Reaktion immer dieselbe, nämlich immer so, wow, oh, das schmeckt aber echt richtig gut. Andi, Paul und ich sind auf jeden Fall mittlerweile große Fans.
Wenn du auch mal den Kloster Kitchen Shot ausprobieren willst, gibt es mit uns und dem mehr als kreativen Code Besenwagen10 10% auf das gesamte Sortiment, also auch auf Boxen mit mehreren Shots, die großen Flaschen und auf alle Geschmacksrichtungen. Wenn dir das schon zu viel Arbeit ist, klick einfach auf den Link in den Shownotes, lass dich auf die Website von Kloster Kitchen beamen und der Code ist dann schon hinterlegt. Cheers!
Ausgeglichen und erfolgreich. Klasse Wochenende für Paul, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel.
Vielen Dank.
Ja, das ist schon mal eine Sache, Georg Zimmermann voraus wieder. Ein weiterer deutscher Meistertitel.
Ja, aber für Georg kommt auch noch. Ich habe übrigens auch immer oft an Georg gedacht, ne? So, beim drüber nachdenken wird deutsche Meisterschaft.
Du hast viele, viele interessante Gedankengänge bei der deutschen Meisterschaft, Paul. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wer, ob Sascha Weber oder Lukas Baum war. Die haben dich auf jeden Fall auch nochmal herzlich willkommen geheißen im Club der deutschen Meister. Das fand ich auch witzig.
Das war natürlich Lukas Baum. Und da wollte ich aber ihn auch korrigieren, dass ich vor 20 Jahren schon mal deutscher Meister war.
Im Cross
bei den Junioren.
Das ist okay. Der zweite deutsche Meistertitel jetzt.
Ja.
Geil, alle 20 Jahre.
Ja, gut. Sprich für Seniorenmeistertitel nochmal.
Die Mode wiederholt sich ja auch alle 20 Jahre ungefähr. Hat wahrscheinlich ja. So einen ähnlichen Style dann auch vor 20 Jahren.
Ja, also das mit den Haaren wird schwierig, aber die Brille kriege ich bestimmt her und den weißen Einteiler, den wird es ja zumindest mal nächstes Jahr auf jeden Fall auch geben. Ja,
ja, also alle Sponsoren aufgepasst, ja. Paul Voss, Investitionen in die Zukunft. In 20 Jahren geht es wieder rund.
Einfach am Ball bleiben. Ja.
Dann kommt genau. Noch so ein Mastertitel irgendwo auf der Straße oder so.
Ja, das Ding ist, ab nächsten Jahr, glaube ich, muss ich auswählen, ob ich Masters, glaube ich, fahren will. Ich glaube, 39 ist das. Oder ob ich Elite fahren will. Also da ist es quasi so, dass ich schon in eine andere Kategorie hier reinfalle.
Ja. Also schnell geht's.
Ja, aber du willst ja, wir haben gerade schon gehört, du willst dieses Jahr nochmal alles mitnehmen. klassische WM-Vorbereitung, Deutsche Bergmeisterschaft und Sauerland-Rundfahrt. Und Paul hat uns gerade schon eröffnet, dass sich alle warm anziehen können am Wochenende.
Das habe ich so nicht gesagt.
Das hast du genau so.
Das habe ich gesagt.
Du kommst mit 50er Monoblatt und 36er Kassette hinten. Also wer in W0000 Berg hochfahren will und sich nicht abhängen lassen will, weiß Bescheid.
Ja, zwangsläufig muss ich damit schnell fahren. Aber mal gucken, wie langsam ich damit auch fahren kann. Ne?
Ja, War aber doch auch jetzt mal so am Freitag schon ganz nice, ne? Ich war fast überrascht, wie nice das war, Freitagabend. Also wer es nicht mitbekommen hat, wir haben so ein bisschen Live-Podcast mal wieder gemacht und hatten Tom Dümmeler zu Gast. Ich dachte, das wird nicht schlecht, aber es war schon, das war lustiger, als ich erwartet habe.
Ja, der ist halt, als er reingekommen ist, ne, schon direkt sehr offen gewesen. Direkte Kommunikation auch mit uns privat, fand ich gut. Und war auch überrascht, wie gut er dann reden kann. Und hat ja ein paar gute Storys erzählt, wurde viel gelacht. Und viele, viele gute Dinge auch gesagt, so Weisheiten. Aber diese Sache mit dem Puzzle, verstehe ich, hat er natürlich auch recht. Und auch darüber habe ich im Rennen nachgedacht. Ich habe im Rennen über viele Dinge nachgedacht. Aber war ein guter.
Ja, das ist scheinbar Zeit.
War ein guter Podcast. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall euch drauf freuen, wenn der dann mal irgendwann live geht.
Ha, eine bleibend lustige Erinnerung, ja. Aber ja, nein, echt nochmal danke an alle, die da waren. Köln, einfach immer Heimspiel bei uns. Wir haben uns zwar vorgenommen, nicht mehr 4 Live-Podcasts pro Jahr zu machen, sondern maximal noch 2. Aber werden wir auf jeden Fall wiederholen. Wir haben auch noch ein paar Premium-Gäste in der Pipeline. Ja,
danke fürs Spaghetti-Eis-Shampoo. Und ja, ich habe einmal noch eine Art Pesto bekommen. Selbstgemachtes. Gab es ja auch mal jemanden, der gesagt hat, dass es nicht so schwer ist. Ich weiß nicht, ob er das war, um ehrlich zu sein, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Blick, aber auf jeden Fall gab es Pesto für mich. Ja. Location war auch echt nice, ne? Also war schon cool.
Ja, schöner Abend. Und dann am nächsten Morgen muss ich früh aufstehen, um nach Down zu fahren.
Ja, das, die hat die Experience mitgenommen.
Ich habe die Experience Gravel Deutsche Meisterschaft mitgenommen. Kann ich nur jedem empfehlen, selber mal zu machen. Aber vielleicht sollte man dann einfach die Gelegenheit nutzen und das Event selber mitfahren, weil so als Zuschauer wurde man jetzt nicht so ganz abgeholt. Es kam zwar die ganze Zeit irgendwelche Fahrer vorbei, aber man wusste nicht, wer da vorne ist, wer da von hinten ist. Schon ein bisschen chaotisch. Aber umso größer war die Freude, als dann Paul doch als Erster kam.
Ja.
Oh, das heißt doch.
Und man wusste, dass er erster ist.
Ja, aber auch erst kurz vorher. Also das war.
Also ich habe die erste Zieldurchfahrt verpasst. Kann ich jetzt gleich nochmal erzählen, warum.
Ja, aber das. Ich habe so zwischendurch im Rennen, als ich dann alleine war, gedacht, okay, gut, anscheinend gewinne ich hier heute. Wenn ich jetzt mal auf dem Rad bleibe, also ich, dazu muss ich sagen, ich bin davor aber schon viermal gestürzt, deswegen war es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ich nochmal wieder mich hinlege. Und ich habe dazwischen drin mehr Emotion gehabt als bei der Zieldurchfahrt. Weil die Zieldurchfahrt, weil einfach keine Stimmung war, wo niemand wusste, dass man kommt. Weißt du, also da, das war so, ich bin dann halt mit Leuten, die quasi diese Mountainbike-Marathon-Sachen gefahren sind, über den Zielstrich gefahren. Und der Sprecher, also der war nicht so richtig für Euphorie dabei. So. Und das war echt, ich bin durchgefahren und dachte, das war jetzt echt scheiße. Das war irgendwie nicht so, wie man sich das emotional vorstellt. Ja.
Ihr hattet auch gar nicht irgendwie so ein Führungsfahrzeug oder so, ne?
Ja, nicht so richtig. Wir hatten so ein Quad, was abends mal da war, man hat es aber selber nie gesehen. Das war alles so Mittel, sagen wir mal so. Ja. Aber ist ja auch keine Trendsportart, sondern ist ja auch ein Sport, der quasi, der keine Relevanz hat. Daher braucht man da auch das Ding nicht irgendwie größer aufziehen.
Das weiß ich jetzt nicht, ob man das so sieht. Ne?
Das war gerade.
Oh. Aber wäre natürlich hilfreich, wenn dann irgendwann so ein, selbst wenn es nur so ein getuntes E-Mountainbike ist, was davor fährt, mit einem Fähnchen, hier kommt der erste Platz von dem und dem Rennen, hier kommt der erste Platz von dem und dem Rennen. So wusste man, also ich habe deine erste Zieldurchfahrt ja, wie gesagt, leider verpasst, weil ich ein kleines Shifter-Problem hatte. Als ich da in Down angekommen bin, hat auf einmal mein linker Shifter nicht funktioniert. Ich habe dann mal die Batterie gewechselt, in der Hoffnung, dass das lag daran. Hat dann auch irgendwann funktioniert, aber das hat alles ein bisschen länger gedauert und einige Aufregung meinerseits. Aber ich vermute, dass bei irgendeiner Autofahrt, weißt du, mein Shifter die ganze Zeit geschaltet hat und der deswegen vielleicht leer war. Aber was man dann ja alles so braucht, ne? Um so ein modernes Fahrrad dann wieder fahrtauglich zu bekommen. Handy, Internet, um den ganzen Scheiß wieder zu resetten. Also Und ich, also weiß noch nicht mal, ob die Batterie letztendlich leer war, weil die neue Batterie wurde mir dann auch erstmal leer angezeigt und so alles. Also weiß ich nicht.
Der Zweirad-Fachmechatroniker
ja.
Muss heutzutage sein.
Es ist nicht so benutzerfreundlich, diese ganze neue Technik. Da bleibe ich einfach bei.
Ja, wenn du fragst, ne?
Naja. Aber ich bin ja da hingefahren und dachte so, ja, okay, dann fährst du halt so ein bisschen an der Strecke lang, gravelst du mal so ein bisschen. Aber ich hätte besser ein Mountainbike mitgebracht. Das war ja jetzt, also nicht so eine Gravel-Strecke, oder? Das war jetzt schon eher so ein Mountainbike-Ding. Und ich bin ja sehr effizient, was meine Motivation an meinem Fahrrad zu schrauben betrifft. Also ich habe mir ja vor einigen Wochen das Kettenblatt gewechselt und bin von 44 auf 48 oder so gegangen am Gravelrad. Und dementsprechend brauchst du ja ein bisschen längere Kette. Das heißt, ich habe mir eine neue Kette bestellt, die habe ich natürlich nicht gewechselt. Immer noch nicht, weil es funktioniert ja bis zu einem gewissen Kranz nach wie vor. Ja, also ich kann halt nicht hochgehen. Die letzten drei waren halt zu, wenn du so willst.
Also so 48, 34 oder
so. Ja, genau. Wenn ich Arschloch dann mit 48, 34 so eine Mountainbike-Strecke mit meinem Gravelrad gefahren. Sah nach Krafttraining aus auf jeden Fall.
Die Gewalt in Aktion, ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Naja.
Kurzer Themenwechsel. Wir haben ein Gimmick uns mal wieder ausgedacht, hier mit dem Besenwagen. Und wir wollen das testen mit euch. Nämlich Tippspiel. Mal schauen, die Technikabteilung hat das alles schon durchprogrammiert. Aber um das mal so scharf einsetzen zu können und da vielleicht auch ein paar Gewinne rausgeben zu können, müssen wir das erstmal so jetzt so im erstmal hier Beta-Version und Test fahren. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt mal zur Europameisterschaft. Also, am Wochenende Europameisterschaft, Männer- und Frauenrennen. Ihr könnt, wir werden das natürlich wie immer irgendwie auf Instagram releasen, auf unserer Seite, wenn ihr auch einfach nur da draufklickt, ab, ich würde sagen, Donnerstagabend oder Freitag, das Wattbüro finden. Und im Wattbüro könnt ihr dann das jeweilige Rennen anklicken und die ersten drei, also das Podium, tippen. Es sind alle Fahrer der Top 600 der Weltrangliste vertreten und danach müssen wir für uns selber mal testen, wie dann die Auswertung passiert. Also Podium richtig tippen, gar nicht so einfach. Sieger richtig tippen klappt vielleicht, zweiter Platz vielleicht auch noch, aber alle drei mal sehen. Ich weiß es selber nicht, in Statistik war ich richtig schlecht in der Schule, auch wenn es in Mathematik grundsätzlich gut lief. Aber lasst uns das alle mal zusammen ausprobieren und dann hoffentlich für die Weltmeisterschaft dieses Jahr so richtig gut am Start haben und dann werden wir da Besenwagen Wattbüro mit scharf geschalteten Preisen raushauen. Also, ich hoffe, das klappt alles. Ihr werdet es mitbekommen.
So, jetzt nochmal zurück zur Mountainbike-Strecke von der Gravel-DM und Pauls Gedanken während der Meisterschaft. Da kam man nach dem Rennen, hast du auch gesagt, ja, jetzt habe ich wirklich ein paar Mal drüber nachgedacht während dem Rennen. Ich kann nächstes Jahr auch einfach Mountainbike-Marathon mal ausprobieren. Die Strecke war auf jeden Fall genau das Gleiche.
Ja, also ich habe mit Lukas Baumer nach dem Rennen geredet, als wir bei der Open-Kontrolle saßen. Da meinte ich zu ihm auch, ey, also jetzt mal ehrlich, ne? Also ich weiß, du findest das hier trotzdem irgendwie noch geil, so eine Strecke, weil du Mountainbiker bist. Aber er sagt halt auch, ja, das ist schon so die Grenze, was er mit dem Gravelrad auch machen will.
Ja,
aber, auf jeden Fall. Aber also zwischendurch, ich habe das zu ihm auch im Rennen gesagt, der ist halt, also das sind natürlich für ihn keine Trails, ich würde sowas Trail nennen, ja, weil Steine und nicht so breit, der ist ja runtergeballert, komplett geisteskrank. Ich bin unten zu ihm auch hingefahren und dachte, Alter, du hast, also irgendwas stimmt mit dir halt auch nicht. Ja, und ich dachte, im Rennen dachte ich, also ich glaube, Mountainbike-Marathon sicherlich irgendwo nochmal ein bisschen technischer, aber da hast du halt auch eine Federgabel, breiteren Lenker, da kann ich auch Mountainbike-Marathon fahren.
Also, du sitzt, auch, du sitzt ja auch dass viel das aufrechter funktioniert. Ja. Auf dem Mountainbike.
Ey, so. Ja, also das war, also die haben zwar an vier Stellen, haben sie gesagt, die Strecke entschärft, aber ist halt immer noch so, ey, Ja, keine Ahnung. Ich plädiere halt immer noch dafür, einfach jetzt bitte nicht jeden Mountainbike-Marathon-Kurs zum Gravel-Kurs zu machen. Das macht halt echt keinen Sinn. Das ist klar, man kann die Räder anpassen, aber das ist auch nicht das, was den Leuten Bock macht, weil die meisten, selbst wenn die einen 42er Lenker drauf haben, also du musst schon richtig Radfahren können, um da nicht auf die Fresse zu fallen und um Spaß zu haben. Also das Ding geht ja auch, wenn du die Leute nach dem Rennen fragst, finde ich es schon relevant, dass sie sagen, es war ein richtig geiler Tag, hat richtig Bock gemacht. Das sagen natürlich auch welche. Ich würde jetzt aber mal, ich habe ein paar Leute gefragt, bewusst nach dem Rennen. Die meisten haben gesagt, ja, wenn ich ein, zwei Tage drüber nachdenke, vielleicht jetzt gerade, na, ich weiß nicht. Weißt du, das war so der Durchschnitt. Und deswegen ist cool, ich bin froh, dass es eine deutsche Meisterschaft gibt. Und man muss in Deutschland mittlerweile froh sein, dass es überhaupt Veranstaltungen gibt. Aber irgendwie vermisst man halt auch einfach mal einen smoothen Feldweg lang zu fahren, wo du nicht das Gefühl hast, möchtest einfach jetzt gerne eine Federgabel haben. Ja, weißt du? So, das ist.
Gibt es denn noch so eine Gravel-Person beim BDR oder wurde das jetzt irgendwie in einem Abwisch einfach gemacht?
Ich will mich jetzt auch gar nicht weiter über den BDR äußern, weil ich weiß, es gibt, wie auch immer, so eine Kommission. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es gibt Leute, die sind da irgendwie involviert. Mit einigen von diesen Leuten bin ich auch im Austausch, aber es ist alles ein bisschen kompliziert und ich weiß nicht, ich will gar nicht mehr unbedingt sagen, dass man BDR was gegen Gravel hat, sondern ich denke, das sind einfach nicht die Kapazitäten und man vertraut darauf, dass die Personen, die da irgendwie in einer Position sind, die richtigen Entscheidungen fällen. Es geht jetzt ja auch um die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr und übernächsten Jahr und da meine ich auch so zu einer Person, geht halt offensiv mit dem Thema um, dass ihr einen Veranstalter sucht und hofft nicht und wartet nicht darauf, dass Leute auf euch zukommen, weil ich persönlich kenne potenzielle Leute, die Interesse hätten. Das sind halt dann keine 2000 Höhenmeter, sondern vielleicht nur 1000 Höhenmeter. Aber ist es nicht so, dass gar kein Interesse da ist? Aber man muss halt von BDR-Seite noch, glaube ich, sich ein bisschen offener geben, was Bewerber oder Bewerberinnen angeht und sagen, ey Leute, hier, wir suchen jemanden, bewerbt euch und dann gehen wir irgendwie in den Entscheidungsprozess. Aber so halt, dass einfach irgendwie mit einer Maßgabe mindestens 2000 Höhenmeter, weiß ich nicht. Also,
ach echt? Was hat denn das damit zu tun?
Ja, das war zumindest im letzten Jahr auf jeden Fall die Maßgabe und Down hat ja für 2 Jahre unterschrieben gehabt, deswegen hatten die auch dieses Jahr die Meisterschaft. Und
die Maßgabe an sich verstehe ich ja schon gar nicht. Wer sagt denn, dass ein Gravel-Rennen Berge haben muss?
Ja, im Prinzip, der Hintergedanke ist sicherlich, es soll schwer sein, damit nicht irgendwer gewinnt. Aber ganz ehrlich, auch bei 1000 Höhenmeter, wenn das Rennen 5 Stunden lang ist, musst du trotzdem drücken können. Es kann halt sein, dass vielleicht jemand durchs Lutschen und nicht 6er pro Kilogramm fährt, halt gewinnt, aber dann ist das halt einfach so, weißt du, ich meine?
Ja,
so,
ist doch vollkommen legitim.
Ja, genau. Von daher, wie auch immer, also, irgendwann werde ich sicher nochmal versuchen, den Austausch zu gehen mit dem BDR, weil ich nicht glaube, dass man prinzipiell gegen Sport ist.
Ich hätte sonst auch noch ein paar gute Richtlinien so zur Streckengestaltung.
Welche wären?
Ich muss dir eigentlich immer vorstellen, kannst du auch mit dem Rennrad fahren, wäre nur extrem scheiße. Und ich glaube, bei der Strecke hatte ich jetzt das Gefühl, kannst du mit dem Mountainbike fahren und mit dem Gravelrad auch noch, aber ist extrem scheiße. Weißt du, was ich meine?
Ich habe mit zwei Leuten...
Der Ansatz kam, der muss eigentlich eher so vom Rennen, also ist ja letztendlich nur ein Rennrad mit Offroad-Reifen. Ja. Wenn du, von der Geometrie alleine, also du kannst gar nicht so steile Abfahrten und so, dafür ist es ja nicht gebaut.
Ja. Also ich habe mit zwei Leuten danach gesprochen, die den Mountainbike-Marathon gefahren sind, habe gefragt, wie fand ihr es? Ja, zu wenig technisch. Aber gleichzeitig würden sie auch nicht mit dem Gravelrad da fahren wollen. Also es ist halt so genau dazwischen und ja.
Aber witzig, der, glaube ich, den Mountainbike-Marathon eine Distanz gewonnen hat, war ja einer vom Racing Circle und der ist mit dem Gravelrad auch gefahren.
Gravelbike, ja.
Mountainbiker und wieso sowas erlaubt ist, frage ich mich auch. Also musst du nicht beim Mountainbike fahren? Also,
ja, der wollte nachmelden für die deutschen Meisterschaften, ging nicht. So, der wollte eigentlich beim Gravelrennen mitfahren. Herzlichen Glückwunsch, Ole Zilse. aber du hast eben schon von was anderem gehabt, 6 Watt pro Kilo. Pogi hat ein bisschen Druck erhöht auf die Kontrahenten bei der WM die Woche. Habt ihr das gesehen auf Instagram?
Nee.
Meinte, wäre nicht so schwer, ne?
Nee, das nicht, aber der hat so ein Reel oder eine Story aus seinem Training gepostet, wie er so hinterm Roller fährt. Und da konnte man irgendwie sehen, dass der FTP war auf 415 Watt gesetzt in seinem Trainingsfile. Und das würde dann bedeuten, dass es irgendwo zwischen weiß ich nicht, 6,4 und 6,6 Watt pro Kilo ist. Und hat auch eine Einheit hochgeladen, ist ja irgendwie so, ich weiß gar nicht wie viel, 240 Kilometer da um Monaco rumgefahren. Es war natürlich Rollertraining mit 38er Schnitt. Und ist da teilweise so schön bergauf mit 50, 52 die ganze Zeit gefahren. Und ja, also es wurde auf jeden Fall auf diversen Kanälen aufgenommen, dieses Thema. Und ja, da ist es 240 Kilometer in 6 Stunden. Ja, habe ein bisschen Druck auf die Konkurrenz erhöht. Natürlich immer mit guter Laune so dabei, schön gegrinst, alles easy.
Ich glaube auch, dass das schwer zu schlagen sein wird, aber ich glaube, eigener Teamkollege wird, glaube ich, sein größter Konkurrent. Das spüre ich morgen Urin gerade.
Weiß ich
ja,
nicht.
Erzähl.
Ich meine übrigens den Hirschi.
Ach, so, den Teamkollegen. Ich dachte, du meinst jetzt den.
Ach so, nee, den Teamkollegen.
Ja, kann gut sein.
Ja, aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Wird ein geiles Rennen auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. WM immer geil. Straßenrennen WM, eines der besten Rennen des Jahres. Und ja, mal ein bisschen anderer Favoritenkreis, würde ich sagen. Also noch ein bisschen erweitert als bei einer WM sonst schon. Und diesmal gibt es ja auch noch einen, der auch ganz gut ist bei Eintagesrennen. So ein kleiner Belgier. Der ist ja auch nochmal heiß.
Der, naja. Dass er jetzt alle Eintagestitel hier gewinnt dieses Jahr.
Ja, wird er auch mal irgendwann. Ich glaube, ja. Der wird der Erste. Alle Monumente.
Das kann sein.
Nächstes Jahr Flandern-Rundfahrt. Kann schon passieren.
Ja, apropos Belgier. Rutger Wouters. Andi hat den Link in die Gruppe geschickt letzte Woche. So, ich hatte den Namen auch kurz vorher schon aufgeschnappt. Ein Belgier aus einem Clubteam, also aus einer Amateurmannschaft.
Ja, krass. Auf jeden Fall der besagte Rutra. Ich habe es nicht ganz genau nachgezählt, aber ich glaube, er hat so 30 Amateurrennen in Belgien dieses Jahr schon gewonnen. Und letztes Jahr waren es, glaube ich, sogar ein paar mehr. Ja, das muss er erstmal hinbekommen.
Ja, also es also kann nicht jeder nur, mal auf.
Das Niveau wird nicht so hoch sein, weil ich glaube, man könnte es mit der Amateurklasse in Deutschland vergleichen. Also er fährt nicht diese Pro-Kermesse, sondern halt ja so die niedrigste Kategorie, die es gibt. Aber trotzdem musst du dir erstmal alle gewinnen.
Das Niveau ist das gleiche? Habe ich mich gefragt?
Ja, also wenn man, ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen Fahrrad fahren kann, glaube ich, ist das Niveau für einen selber nicht so hoch. Ja, und daher, ja, aber ich finde es ja trotzdem krass. Also er macht ja wirklich mehrere Rennen pro Woche und die dann alle zu gewinnen, da muss ja alles klappen. Du darfst ja nie einen Platten haben, du darfst nie stürzen. Ne? Also kommt ja trotzdem noch einige Faktoren immer mit rein. Aber also
er hat wirklich so eine Quote von 70% der Rennen, die er fährt, gewinnt er.
Ja.
Und er fährt viele Rennen. Der Typ ist 33 Jahre alt. Letzten Monat 33 geworden. Und dann gab es da auch irgendwie so ein Interview mit ihm. Meinte, er ist Lehrer, ne? Und hat auch irgendwie so ein paar Mal schon überlegt, ich frage mich jetzt, also er hat schon so ein paar Mal überlegt, Richtung Profitum zu gehen, ist natürlich viel zu alt jetzt mittlerweile, ne? Und meinte aber auch, er hat irgendwann mit dem Radfahren angefangen und am Anfang lief es echt noch gar nicht gut und konnte sich überhaupt nicht im Feld bewegen und so weiter und so erst echt nach ein paar Jahren hat er angefangen zu merken, so okay, das funktioniert so, das funktioniert so. Und jetzt hat er so für sich rausgefunden und meint so, okay, er weiß jetzt genau, wie es geht und kann eigentlich die Rennen, die er fährt, halt alle gewinnen. Und er jagt jetzt eigentlich nur so Erfolge. Wie viel Rennen kann er in einem Jahr gewinnen? Und aber er hat schon so mit Conti-Teams Kontakt gehabt und meinte dann aber auch so, ja, ist lächerlich, was die einem anbieten dann. Ist er in seinem Lehrerjob ganz gut aufgehoben und wird das auch weitermachen und höher hinaus wird es nicht mehr gehen.
Ja, ich meine, er wird sich wahrscheinlich auch ganz nett was dazu verdienen mit den ganzen Prämien und Preisgeldern, die ja, er so.
Stimmt, das ist da drüben nämlich auch nochmal ein bisschen besser als bei uns.
Da gewinnt. Und es scheint dieses Aufstiegssystem innerhalb einer Saison nicht zu geben. Also du kannst entweder nur diese Amateurrennen fahren oder eben die Pro-Amateurrennen oder Elite-Amateur wäre es bei uns. Aber du steigst innerhalb der Saison nicht auf. Mhm. Was ja irgendwie ein bisschen komisch ist, weil der gewinnt ja jetzt einfach alles.
Ja, das ist ein bisschen so der Amateurstar da drüben. Rutger. Okay, Welter-Nachbesprechung nochmal ganz kurz, zumindest das Wichtigste. So, jetzt haben wir schon zwei Special-Folgen gemacht. Die Nachbesprechung machen wir immer in der regulären Folge von den Rundfahrten. Ja, Bora-Saison definitiv gerettet, würde ich sagen. Tour de France irgendwie so ein bisschen Debakel gewesen mit Großankündigungen und richtig Trara. Und wir fahren jetzt hier auf GC und dann Leader ausgefallen, keine Etappe gewonnen. Irgendwie dann so definitiv weit unter den Erwartungen geblieben. Aber jetzt muss man doch sagen, Giro, zweiter GC, Vuelta gewonnen. Und Florian Lipowitz auf dem 7. Platz gesamt, junger Deutscher, Top 10 GC bei Grand Tour. Da wird man zufrieden sein, würde ich sagen, ne?
Ja, zumindest mal nicht unzufrieden, ne? Also, kann man ja nicht. Ich denke mal, dass die Tour schon das große Ziel war, aber damit jetzt mit dem Vuelta-Sieg nochmal ein sehr, sehr gutes Trostpflaster, würde ich sagen. Also kann man, glaube ich, schon ein positives Fazit nach der Saison ziehen, würde ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht Ralf Denk und ich weiß nicht, wie er damit zufrieden ist oder generell. Ja, vielleicht ärgert man sich ja auch über manche Entscheidungen oder Abläufe während der Saison so sehr, dass man sagt, ah, das müssen wir unbedingt besser machen und hat gar nicht so ein positives Gefühl nach so einer Saison. Aber ja, die Erfolge, denke ich mal, da kann man schon jetzt nicht wirklich dran meckern, ne? Zumal jetzt auch Roglic bei der Tour eben ausgeschieden ist. Ja, wenn er da nochmal irgendwie auf dem Podium gewesen wäre, dann hätte man, glaube ich, gar nichts zu meckern gehabt, ne?
Ja, gut, aber man hat natürlich eingekauft, um die Tour zu gewinnen, ne? Also und ich kann mir auch vorstellen, dass das der Maßstab ist, dass sicherlich der Vuelta so ein bisschen so Schadensersatz ist für die Saison. Und sicherlich auch cool, andere Dinge zu gewinnen in diesem Jahr. Aber so prinzipiell kann mir echt vorstellen, dass man da in Raubling nicht ganz so happy ist. Weil natürlich auch die Summe, du holst ja nicht so einen Rennfahrer, zahlst so viel Geld, damit er die Vuelta gewinnt. Ne? Also ich meine, du holst den ja, also auch, geht ja auch um Präsenz, Medienpräsenz und sowas, machst du ja für die Tour. Ja, also ich denke mal, dass er vielleicht im nächsten Jahr nochmal auf die Vuelta auf jeden Fall geht und wenn er die nochmal gewinnt, hat er irgendwie, glaube ich, so einen alleinigen Rekord, ne? Was die Vuelta-Siege angeht. Interessiert aber am Ende des Tages auch eigentlich, also es ist krass, also ne, die sportliche Leistung gar nicht irgendwie zu niedrig einschätzen, aber Sponsoren haben irgendwie auch Interessen und ich bin auch gespannt, was diese ganze Remco-Sache wird. Ich glaube, davon hängt auch wieder viel ab, wie irgendwie die Saison von Roglic nächstes Jahr wird, aber jetzt sieht es ja gerade so aus, dass er nicht kommt. Und wenn das der Fall ist, ist es natürlich gut für ihn, aber ob der wirklich nochmal die Tour gewinnen kann.
Das ist auch immer ein Scheiß jedes Jahr, dieses Remco-Wechsel bleibt doch. Geht mir auf den Sack langsam. Ja,
der soll jetzt einfach irgendwie dafür 4 Jahre unterschreiben in der 100 Millionen Ausstiegsklausel, so wie Pogacar, und dann ist gut, dann haben wir das Thema endlich durch. Weil Pogacar gibt es ja auch keine Gerüchte, weil die Summe einfach viel zu hoch ist, die da hinten dran steht. Weißt du, also.
Ja, auch diese die vorne Welle. Dran steht.
Und die vorne dran steht. Macht da endlich mal einen Deckel drauf und dann ist gut, ey. Das muss auch für das Team so belastend sein, dass du eigentlich nie weißt, jedes Jahr die gleiche Scheiße und du weißt nie, ob.
Das ist wie ein KT-Team.
Ja. Ob der bleibt, ob der weggeht. Weißt du, also für die Sponsoren muss das ja auch mega nervig sein.
Stell mal vor, der würde mit einem Profi arbeiten und nicht mit seinem Vater als Agenten. Dann wär das Leben für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Nicht nur für seine Teams oder die Teams, mit denen er da immer dran ist.
You've got a point.
Ja, gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob man wirklich dran geglaubt. Man kann mit Roglic die Tour gewinnen?
Glaube ich schon.
Ja, hättest du daran geglaubt?
Nein, aber das ist halt, ich meine, welche Möglichkeiten gab es? Ne? Du willst so dicht wie möglich rankommen, die eigenen Fahrer, die du hast, jetzt ohne Jai Hindley und sowas irgendwie zu nahe zu treten, aber die haben für mich nicht die Qualität, um eine Tour zu gewinnen. Ja, Podium, aber gewinnen weiß ich nicht. Und da gibt es halt nicht so viele und da ist natürlich Roglic der einzig Verfügbare und Remco war ja schon ewig dran, es klappt halt nicht, hat bis jetzt nicht geklappt. Und guck mal, die Summe, also wenn das stimmt, was er kriegt, das kriegst du ja nicht für die Vuelta. Das kriegst du auch nicht, um eine Dauphiné zu gewinnen und um eine, ja, aber auch das Ganze.
Ja, aber viel billiger würdest du auch nicht bekommen, ne? Also ich glaube, so die Fahrer danach, die verdienen jetzt nicht viel weniger.
Ja, ne? Also ich glaube, wir kennen Ralf, also so ein Ticken, so aus jeder aus seiner eigenen Perspektive. So ich als Fahrer, ihr beide irgendwie so als Agenten und so auch Kontakt haben. Und ich glaube, wir können uns da glaube ich schon drauf einigen, dass es für Ralf wahrscheinlich eher um die Tour ging und nicht um die Vuelta bei der Verpflichtung. Mhm. Und auch wirklich daran, der Glaube ist zu gewinnen. Das heißt nicht, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, ne? Wenn die beiden Jungs kein gutes Jahr haben, also Vinegar und Pogacar, dann kann es ja immer noch funktionieren. Aber solange die halt irgendwie da unterwegs sind, wo sie unterwegs sind, wird das halt schwer.
Ja, stimmt schon. Ja, ich meine, wahrscheinlich die höchsten Chancen nach Vingegaard und Pogacar hat dann tatsächlich noch ein Primoz Roglic, ne? Aber da muss er auch schon alles für ihn laufen. Ja, so, keine Ahnung, die anderen beiden verschlafen mal eine Gruppe, wo er drin ist oder so.
Also, einfach mal nicht stürzen. Es wäre schon gut.
Mal nicht stürzen.
Ist aber der Welt halt nicht
aber gestürzt. Aber ja, ob du da jetzt wirklich so richtig Ambitionen dann entwickelst, die Tour zu gewinnen als Teammanager, weiß ich nicht. Also du weißt ja eigentlich so, normal, wenn alles normal läuft, hast du eigentlich keine Chance. Also da musst du ja mit dritten Platz schon zufrieden sein.
Ne? Ralf? Ja, ich glaube, das wäre man dann tatsächlich vielleicht auch. Also ein Tour-Podium ist ja schon mal mehr, als man bis jetzt erreicht hat.
Ja, aber
und also, dass es um eins und zwei so gut wie unmöglich ist, ist auch jeder realistisch genug. Klar, hoffst du dann so ein bisschen auf die kleinen Orts, dass der Favorit mal defekt hat im richtigen Moment oder bei dir alles ultra, ultra rund läuft und so, dass du dann irgendwie auf den zweiten oder auf den ersten kommst. Aber so, ich glaube, dass man da auch schon so realistisch auf Platz 3 gefahren ist auch. Ey, dass Ralf die gewinnen will, das lässt er keine Gelegenheit aus, das zu sagen. Aber dass man das jetzt mit Primož so als Mitfavoriten angeht, glaube ich, konntest du nicht realistisch formulieren.
Ich glaube es nicht. Also ich glaube daran, dass das die Richtung war. Aber ist jetzt am Ende auch scheißegal.
Ja, ist egal.
Genau. Ist es auf jeden Fall interessant, wen sie jetzt noch verpflichtet haben.
Auf ja, den Aerodynamik-Spezialisten. Aber warte kurz ab. Lipowitz. Florian Lipowitz. Letztes Jahr 243 UCI-Punkte. Im Jahr 22 einen. Dieses Jahr 1307 jetzt schon mittlerweile. Weltrangliste 56. Platz. 7 Minuten jetzt insgesamt auf Primož Roglič verloren im Gesamtklassement mit Helferdiensten, die natürlich auch zu seiner Performance da beigetragen haben. Hatte relativ viel Freiheiten gehabt, aber dadurch, dass er da am Schluss in der Lage war, für Primož zu fahren, war er natürlich auch relativ weit vorne. Und ja, also da wird man ja wahrscheinlich jetzt erstmal so super hellhörig werden bei Bora. Also ich glaube, der kriegt auf jeden Fall, keine Ahnung, ist schon das Team, wo, glaube ich, Druck entsteht.
Ja, also ich glaube, also, aber was seht ihr in ihm potenziell? Also,
ich finde, das kann man gar nicht so richtig sagen.
Ich kann dir sagen, was ich höre, wenn ich Lipowitz sehe. Mir kommt immer dieses Lied, oder beziehungsweise da ist ja ein Jens Vogt-Sample in diesem Lied von Turbo Tracker 3000. Ja, strampeln, strampeln, strampeln. Kennst du das? Paul kennt es auch?
Nee.
Es ist irgendwie so Jens Vogt, der sagt, 4-5 Stunden strampeln, strampeln, ja, strampeln. Ja, strampeln. Und für mich sieht Florian Lipowitz so aus. Der wird einfach immer weiterfahren. Wenn er keine Ziellinie ist, der wird immer weiter so fahren, oder? Also ich finde, das sieht immer so aus, als ob der jetzt immer weiterfahren würde. Keine Ahnung.
Und kann.
Ja, und kann natürlich jetzt mittlerweile auch. Ich finde es super spannend, weil Florian Lipowitz ist ja so ein, ja, haben wir jetzt in der Folge mit ihm auch gehört, so ein kleiner Quereinsteiger. Ist jetzt nicht so ganz klassisch die ganzen Jugendklassen gefahren, sondern ist ja letztendlich über ein Gran Fondo so ein bisschen gekommen. Und man hat sich dann ja schon schnell gefragt, so, okay, wo kommt jetzt dieser Florian Lipowitz her? Und dann recherchiert man so ein bisschen, hat man ein bisschen Langlauf gemacht und ganz tolle Leistungswerte. Und hatte man eigentlich schon Erwartungen so, ne, in der U23, die dann nie so ganz dementsprechend waren, sag ich mal. Aber da ist natürlich auch immer jeder individuell, wie schnell er sich da weiterentwickelt. Und ja, der hat jetzt natürlich einen Riesenschritt gemacht als Profi nochmal. Und glaube auch, dass da noch viel Potenzial ist. Also
ich denke auch, der Schritt von letztem auf dieses Jahr war schon so riesig, dass es jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein kann.
Es ist jetzt auch seine erste Grand Tour. Ja, Giro hat er nicht beendet.
Genau.
Ja. Fährt dann da direkt auf, ich glaube, Rang 7 am Ende, ne?
Ja, 7.
Spannende Sache auf jeden Fall. Gerade so mit dem Hintergrund, ne, dass man ihn jetzt schon so seit ein paar Jahren eigentlich auf dem Radar hat. Aber ja, jetzt einer der Fahrer ist, der so dem auch gerecht wird, ne? Also man hat viele Fahrer so in den Junioren- und U23-Klassen, wo man ja sagt, okay, der hat ein Riesenleistungspotenzial und davon holen es eigentlich die wenigsten ab. Und ja, wir können uns doppelt freuen, weil er ist ein Deutscher und wir sitzen ganz nah dran und das mitzuverfolgen. Aber ich würde jetzt noch nicht so sagen, okay, das ist jetzt so für nächstes Jahr irgendwie ein Kandidat, der vielleicht sogar so eine Leaderrolle schon übernehmen kann.
Ja, super spannend. Wie gehst du da jetzt auch ran als Team? Ne? Haben wir keine Ahnung von so. Kann man mal versuchen, irgendwie ein bisschen in Erfahrung zu bringen, wenn man mit Leuten spricht, die da involviert sind. Trainerstab, sportliche Leitung, Teammanagement. Aber jetzt hast du dann wirklich, ich meine, die werden schon länger denken, dass sie da irgendwie so einen Rohdiamanten haben. Aber jetzt ist es halt auch ganz klar, dass er das 3 Wochen lang durchhält. Beim ersten Mal.
Mhm.
Ich würde, wenn ich das Team wäre, würde ich da hier jetzt so ein eigenes Projekt aufmachen und mal so durchdenken, wie kriegen wir das jetzt irgendwie so geschliffen über die nächsten 2 Jahre.
Ja.
Spannend. Und ein Faktor davon, Paul wollte es eben schon ansprechen, wird Dan Bigham sein. Der Aerodynamik-Spezialist, formerly in Diensten von Team Ineos und formerly Stundenweltrekordhalter auch. Relativ junger Typ und mit ihm mitkommt ein Mechaniker, so wie ich das verstanden habe, der so die Aerodynamik-Umbauten für ihn dann macht, oder? Paul guckt schon ein bisschen kritisch.
Der Name Johnny, wie heißt er weiter? Fällt mir jetzt gar nicht ein. Auf jeden Fall, die beiden sind zusammen in diesem Hoop-Wattbike-Team gefahren, die damals so die ganze Bahnverfolgerszene aufgemischt haben. Und genau, der Bingham kommt als Head of Engineering. Wenn man so ein bisschen guckt, was er auch schon alles gemacht hat, du hast es gerade schon genannt, aber er war ja früher auch in der Formel 1. Also da irgendwie auch Know-how aus der Ecke. Und der Johnny, ich würde jetzt Mechaniker, würde ich das gar nicht nennen, sondern ich glaube, der geht eher so mehr in diesen, in die tatsächliche Umsetzung dann. Das ist, glaube ich, eher so sein Aufgabenbereich. Also jetzt, das ja, Mechaniker zu nennen, ist so ein bisschen,
Es muss ja auch einer so mit den Technikpartnern dann kommunizieren, was man braucht und sowas.
Ich glaube, da hat Bo auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Ja, also ich habe eher damit gerechnet, dass der zu einem anderen Team wechselt, ehrlich gesagt, weil es eben so ein paar Personalien gibt, jetzt abgesehen der Fahrer im Radsport, die so fast schon genauso umkämpft sind wie die Topfahrer. Und da würde ich jetzt auch Dan Bigham dazu zählen. Von daher auf jeden Fall auch ein guter Move und vielleicht auch ein ganz wichtiger Move für die Mannschaft, weil das Material natürlich auch, wie wir es oft schon besprochen haben, einfach enorm wichtig ist heutzutage und man da eben genauso investieren muss, wie in gute Fahrer. Und das ist eine Entwicklung, glaube ich, bei Bora, die jetzt auch noch nicht so alt ist, ja, dass man auch wirklich sagt, okay, hinter der Mannschaft, die Mannschaft ist genauso wichtig und da ist auch genauso wichtig zu investieren. Und da finde ich, stellt sich das Team immer besser auf.
Kurz sagen, genau, also der Johnny Rayle ist Technical Performance Manager. Also ich verstehe das so, das ist nicht unbedingt Mechaniker, sondern halt, wie du schon sagst, so die Schnittstelle zwischen dem, was der Dan quasi aufspürt, aerodynamische Vorteile, technische Vorteile und dann die Umsetzung, was du schon sagst, mit Partnern und sowas. Das würde ich jetzt da in die Richtung eigentlich eher sehen. Ja. Aber es ist ein mega interessantes Team und ich glaube, auch als das Andi gesagt hat, ich glaube, so heiß umkämpfte Leute eigentlich. Und über den Move war ich schon sehr überrascht. Und da muss Ralf Denk und Rolf Aldag auf jeden Fall auch mit, jetzt gar nicht um den Cash, aber ich glaube, da ging es eher um die Freiheit, die der Dan haben kann, irgendwie reingegangen sein und gesagt haben, ey, du kannst hier machen, was du willst. Der hat ja auch gesagt in seiner eigenen Mitteilung, dass er einfach ein weißes Blatt Papier bekommt und einfach mal loslegen kann. Und ich glaube, darum ging es hier. Und das ist auch der Grund, weshalb er bei Ineos weggegangen ist, dass er da die Möglichkeit nicht mehr hatte.
Ja, du arbeitest dann halt auch so, jetzt hat er mit Pinarello gearbeitet, jetzt arbeitest du mit Specialized zusammen. Wird ja wahrscheinlich auch, also wie ich Specialized einschätze und deren Möglichkeiten vielleicht ein bisschen Motivation sein, Sachen zu verbessern mit so einem neuen Team, wo man jetzt auch ein großes Aushängeschild hat. Mit Remco natürlich bei Quickstep schon gut unterwegs, gerade so was Aerodynamik angeht, aber wenn Bora da jetzt aufholen kann und irgendwie GC-Rundfahrtsspezialisten da an den Start stellt, kann ich mir vorstellen, dass du dann in der Position auf jeden Fall auch nochmal andere Freiheiten bekommst mit einer neuen nicht italienischen Radmarke.
Ja, da muss man aber sagen, dass Pinarello da schon sehr fortschrittlich war, ne? Die haben viel mit Jaguar auch zusammengearbeitet, was Aerodynamik und so angeht. Ich glaube, Pinarello war ja auch eine Zeit lang das schnellste Rad, also das Standardrad. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Also ich glaube, die hatten da schon immer Bock auf Fortschritt und auch auf der Bahn hatten die ja mega schnelles Material. Von daher ist das Image, was es manchmal hast aus Italien, wahrscheinlich stimmt das an dem Fall nicht.
Ich glaube, das war auch eher so gar nicht auf die Partner bezogen, die Aussage, sondern so auf die Teamleitung. Ne? Also, dass man da ihm mehr Freiheiten überlässt, vielleicht auch mehr Verantwortung. Kann man ja auch gut nachvollziehen, ne? Wenn man jetzt jahrelang in so einer Position gearbeitet hat und das Gefühl hat, man kann sich nicht weiterentwickeln, dass man da sich was noch nach Neuem umschaut. Und ich habe eigentlich schon fest damit gerechnet, dass irgendwie eine Pressemitteilung von Wismar Lise Bike kommt, ja, wir haben jetzt Dan Bickham geholt. Aber die sind natürlich auch gut aufgestellt in der Hinsicht. Aber ja, guter Einkauf von Bora. Genauso wie eben der angesprochene Pellizzari, wird letztes Jahr nämlich Zweiter bei der Nachwuchstour de France, der Tour de l'Avenir.
Das ist ja schon doch der die Brille von Pogacar beim Giro bekam, oder?
Keine Ahnung.
Doch, ja. Der hätte fast eine Etappe gewonnen. Pogacar hat ihn kurz vorm Ziel abgefangen und dann hat er eben noch irgendwie so Geschenk im Ziel gemacht. Das war dann so eine Mordstory. Der hat sich auch mega drüber gefreut. Ist bei so diesem italienischen Zweitdivisionär gefahren, Pellizzari, Giulio Pellizzari. Und da war dann mehrfach irgendwie die Story mit Pogacar und ihm bei.
Ja. Ja, also man macht gute Scouting-Arbeit auf jeden Fall. Klar, da muss jetzt auch das Angebot auch für so einen Fahrer stimmen, nicht nur finanziell, sondern halt auch eine Perspektive geben. Aber aktuell, glaube ich, läuft bei Bora sehr viel richtig. Klar, jetzt die Sache mit Roglic nochmal die Tour zu gewinnen, halte ich für so ein bisschen überambitioniert, aber vielleicht ist auch eher so die Interpretation von außen, dass man das wirklich will, weil ich habe so das Gefühl, man versucht schon durch eigene Nachwuchsarbeit und eben Verpflichtung von solchen Talenten für die nächsten Jahre was aufzubauen. Ja, ein bisschen, also aus der deutschen Brille ist natürlich immer noch so ein bisschen, hast du immer das Ding, jetzt gehen eigentlich alle großen deutschen Fahrer weg. So, was bleibt noch übrig von unserem deutschen World Tour Team, ne? Aber gut, ein paar Deutsche gibt es ja noch.
Genau, ein paar Deutsche gibt es ja noch. Zu einer fahren wir jetzt.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Auch diese Folge wird euch mal wieder präsentiert von Bicycle. Bicycle ist der führende Marktplatz für gebrauchte Räder und für uns und alle eine Bereicherung. Hier kann man einfach, sicher und unkompliziert gebrauchte und refurbischte Fahrräder kaufen oder verkaufen. Das Angebot ist riesig. Unter mehr als 20.000 Rädern ist einiges dabei und egal ob Rennrad, Gravelbike, Mountainbike oder selbst Triathlon oder Zeitfahrmaterial, bei Bicycle findest du dein Kaisermaterial, ohne dafür einen Haufen Kohle auf den Tisch legen zu müssen. Bicycle garantiert den Kaufenden unter euch außerdem geschützte und sichere Transaktionen und erstklassige Services. Carbon-Check oder komplettes Refurbishment. Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben.
Mit den ersten Herbsttagen weht ja auch so langsam die Off-Season rein und ich werde mir das jetzt nochmal zum Anlass nehmen, ein bisschen Material auszusortieren, aber ich habe auch schon das ein oder andere Projekt auf meiner Watchlist. Verkaufen geht auf der Plattform auf jeden Fall super easy. Einfach ein paar Bilder auswählen, das Formular ausfüllen und dann bekommt man sogar passende Preisvorschläge und man kann sich dann auch zum Beispiel einstellen, dass das Angebot nach einer bestimmten Zeit automatisch angepasst wird. Bicycle kümmert sich anschließend
um einen reibungslosen Versand. Schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer sie dir passt. Innerhalb meiner Familie haben wir den Prozess jetzt schon ein paar Mal durchgespielt und das hat bisher immer alles perfekt geklappt.
Off-Season gibt es bei mir ja nicht so richtig, muss ich sagen. Und viele würden sagen, jetzt kommt die Off-Road-Season. Aber meistens habe ich im Winter doch auch nicht so richtig Bock auf Matsch und bleib auf der Straße.
Der Klassiker ist ja eigentlich, du kaufst dir ein Gravelbike und merkst dann irgendwann, du fährst doch mehr auf der Straße und brauchst ein Rennrad. Aber soll es ja auch andersrum geben und für beides gibt es bestimmt die passende Alternative auf Bicycle. Der Sommer ist rum, aber der nächste kommt bestimmt und man kann ja jetzt einfach mal auf bicycle.com gehen, mal schauen, was da so gibt oder vielleicht direkt Platz schaffen für ein neues Gerät.
Yes, und wenn du dein Bike gerne verkaufen willst, wäre jetzt nicht nur wegen der Jahreszeit ein guter Zeitpunkt, denn aktuell schenken dir Besenwagen und Bicycle mit dem Code Besenwagen24 die Seller Protection. Also einfach auf bicycle.com verkaufen und wäre doch schön, wenn dein altes Rad auch nochmal ein zweites Leben bekommt, oder? So, Türen gehen auf, Eichstätt, Hauptbahnhof, wie auch immer. Kannst du uns gleich erklären, wo du dich da rumtreibst? Eichstätt Volksfest vielleicht, Haltestelle Volksfest ist erreicht. Und um dich vorzustellen, muss ich ein bisschen weiter ausholen, habe ich bei den Jungs eben auch schon. Ich kann es gar nicht genau erklären. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, es gab mal Anna Knauer und die war mal so krasses Talent. Und dann war es irgendwie von der Bildfläche verschwunden und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, es müsste eigentlich eine Story sein, die man hier mal aufgreifen könnte. Und jetzt bist du letztens, glaube ich, auf Social Media, Besenwagen-Kanal gefolgt und hast da so ein bisschen interagiert und dann dachte ich mir, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Scheinbar kennt ihr auf jeden Fall unseren Podcast, jetzt lade ich mal Anna Knauer ein. Erstmal herzlich willkommen.
Danke.
Hallo Anna.
Hi.
Hi.
Erstmal die Frage an meine zwei Kollegen. Irgendjemand sie auf dem Schirm noch?
Ja, ja, also ich kenne sie schon. Also Instagram ist ja, wie ihr persönlich kennt. Ich folge auf jeden Fall schon länger. Und ich weiß auch, wo Eichstätt ist, weil Eichstätt habe ich nämlich bei einer Fahrradtour schon übernachtet. Ist ganz schön da eigentlich. Ich weiß nicht, ob es einen Hauptbahnhof gibt, aber zumindest weiß ich, wo es liegt. Genau, von daher, ja, nee, ich kenne sie schon, auch aus Nachwuchsklasse, mehr oder weniger, und dann in Frauenradsport rein und da kommen wir später zu, ja.
Ja.
Ich tatsächlich Anna gar ist, nicht. Also, ah, ja. Ich das war so die Zeit, wo ich, also genau in der Zeit, als du dann bei den Profis quasi warst, da habe ich das alles nicht so verfolgt, erst danach wieder.
Ja, das war auch noch deine Profikarriere, oder?
Ja, ich glaube,
so 2014, 2015?
So, ja, das war so meine, aber da ist man auch eher mit sich selbst beschäftigt. Mhm. So. Danach gab es ein paar Jahre, da habe ich mich gar nicht so intensiv mit Radsport beschäftigt und jetzt wieder seit 5 Jahren so. Also wärst du in den letzten 5 Jahren gefahren, dann hätte ich dich auf jeden Fall gekannt.
Ja gut, so lang war jetzt meine Profikarriere auch nicht, also so viele Jahre waren das nicht.
So, man hört,
ich geb noch
man hört
mal
auf jeden Fall, aus welchem Bundesland sie ist.
Ja.
Mehr, also,
ey, wir haben ja super oft Südeinschlag, ob das jetzt Österreich ist oder Bayern.
Ja, gut,
ich
aber,
bin ja Fan.
Aber bei dir hört man, dass du aus Bayern bist. Bei Basti ist man immer verwundert, wenn man erfährt, dass er eigentlich aus Bayern ist. Aber so lässt sich natürlich auch.
Ist ja auch ein anderer Teil. Also ist schon deutlich nördlicher. Ja.
Lässt sich auch streiten, ob das auch dazu gehört.
Es wird einem oft aberkannt, auf jeden Fall. Nochmal klein bisschen Kontext hier rein. Anna ist 29 Jahre alt und die heißeste Phase ihrer Profikarriere ist leider auch schon wieder fast 10 Jahre her. Aber ich kann die Geschichte, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen, indem ich sage, bei den Juniorinnen warst du 2013 deutsche Meisterin auf der Straße. Und das kannst du uns gleich genau erzählen, aber das scheint Türen aufgemacht zu haben und du warst dann 2014 und 2015 in Team Rabobank. Und ich lese jetzt mal kurz vor, wer da noch so gefahren ist. Das ist auf jeden Fall All-Stars von aktuelle und vergangene Frauenradsport. Marianne Voss, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Kasia Nevadoma, sogar Pauline Ferrand-Prévot, Talita de Jong, Lucinda Brandt, ist unfassbar, dass die alle mal vor 10 Jahren in diesem Team zusammengefahren sind und eben mit dieser einen Deutschen, Anna Knauer, mit 19, 20 Jahren alt. Und jetzt erzähl uns mal kurz, wie das zustande gekommen ist und was du dir gedacht hast, wie du da angekommen bist.
Ja, war ein bisschen verrückt. Also man muss ja dazu sagen, nach mir haben diesen Schritt von der U19 direkt zu den Profis ja noch ein paar gemacht, aber zwischen der Lisa Brenner und mir gab es eigentlich niemanden. Also die sind alle irgendwo in der Bundesliga gelandet und ja, also die einzigen Berührungspunkte, die ich eigentlich damals mit dem Frauenradsport hatte, war Regina Schleicher, weil der Hans Schleicher unser langjähriger Verbandstrainer war und sehr guter Freund von der Familie und ja, und dann eine Lucy Garner, die im Jahr vor mir direkt Profi geworden ist. Und was anderes hatte ich eigentlich nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn die das kann, mal probieren wir es halt. Und dann gab es über den Ralf Mangertseder, der ja dann immer Sponsor von unserem Juniorinnen-Team war, einen Kontakt zu einem, ich glaube, ehemaligen Teamarzt von Rabobank, der immer noch guten Kontakt zum Kurs Murenhaut hatte, der zu dem Zeitpunkt eben Teamchef war. Und der hat auch die Daten von meinen Leistungstests gekannt und hat dann gesagt, du, Kurs, pass auf, da gibt's eine Deutsche, schau dir die mal an. Und ich habe damals eigentlich an alle Profiteams, die irgendwo einen UCI-Status gehabt haben, Bewerbungen geschrieben, so ganz oldschool mit Bewerbungsmappe und per Post. Und habe mir gedacht, ja, aber Rabobank, da warte ich jetzt mal die WM auf der Bahn noch ab. Also eigentlich ganz schön gutgläubig und auch ganz schön selbstbewusst, weil in dem Jahr hatte ich aufgrund vom Abi nicht wirklich Ergebnisse, die ich irgendwie hätte herzeigen können. Ja, und dann hat es halt wirklich geklappt und ich bin Omnium-Weltmeisterin bei den Juniorinnen geworden und bei der WM in Florenz hatte ich dann tatsächlich ein Gespräch mit dem Kurs wegen Rabobank und zusätzlich noch, den Kontakt hat damals die Romy Kasper hergestellt mit dem Dennis Damm von Buhls. Also eigentlich völlig verrückt, wenn man jetzt drüber nachdenkt, also, dass ich da in dem Hotel in Florenz gesessen bin und mit diesen zwei Teams gesprochen habe.
Ohne irgendwie einen Agenten dazwischen oder so, ohne jemanden, der sich um dich gekümmert hat, hast du alle selber gemacht?
Ja, also ich bin da mit 18 gesessen, da von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt und habe mir das halt immer angehört. und man muss auch dazu sagen, also der Frauenradsport damals, der war ja, bei Weitem nicht so weit, wie er jetzt ist. Also Geld gab es da nicht zu verhandeln. Also ich habe dann, ich glaube, 400 Euro im Monat verdient. Also wenn ich alleine hätte wohnen wollen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber irgendwie war mir einfach diese Struktur bei Rabobank oder einfach der Chaos an sich, das war einfach, das hat gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, naja, probieren wir halt.
400 Euro bei Rabobank?
Ja, ja.
Okay, das ist echt krass.
Vor 10 Jahren, kannst du mal überlegen, wo der Frauenradsport sich jetzt in 10 Jahren hin entwickelt hat.
Auch schon. So, die Kurve ist steil.
Also auch nicht, Gott sei Dank, ja.
Auch nicht für alle Fahrerinnen leider, aber sagen wir mal, zumindest bei diesen Teams, von denen wir gerade reden, Bolz ist ja jetzt, wie heißen sie jetzt richtig? SD Works.
Ja, irgendwie so. Ja,
genau, und dann halt, wissen wir, diese Bike-Frauenteam ist ja, was früher Rabobank war. Okay, krass. Hätte ich gedacht, dass es damals auch irgendwie schon ein bisschen mehr Geld gab, auch für Neoprofis, aber ja.
Nee. Lass uns doch noch mal kurz, bevor wir dann da in dieses Rabobank-Team-Thema reingehen, schauen, wie du da überhaupt hingekommen bist. Ich meine, du warst da erst 18. Wie lange hast du da schon Radsport gemacht? Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt, musst du ja komplett überzeugt gewesen sein, so, ich will jetzt Profi werden, ich kann jetzt hier Profi werden. Ich schicke jetzt Bewerbungen an die besten Teams der Welt. Und ich meine, okay, du bist Weltmeisterin geworden, du warst Deutsche Meisterin, so war auch völlig, völlig klar. Aber du warst noch super jung. Und wo bist du hergekommen? Was haben deine Eltern gemacht? Wie bist du zum Radsport gekommen und so weiter?
Ich habe, fangen wir mal ganz vorne an, ich habe mit 8 mit Leichtathletik angefangen. Das ist auch eine witzige Story. Also mein Vater war genauso wie ich jetzt Polizist, war bei irgendeiner Meisterschaft, wo Leichtathletik im Fernsehen übertragen wurde. Und ich habe dann mit 8 gesagt, oh, das will ich auch machen. Das war aber nur ein ganz kleiner Verein und dann gab es eigentlich keine Struktur, die irgendwie mich auffangen hätte und wo mehrere Leute zu den Wettkämpfen gefahren wären. Also ich bin mit 8, 9 Jahren alleine zu Leichtathletik-Wettkämpfen gefahren oder mit meinen Eltern. Und mein Vater ist hobbymäßig Mountainbike-Marathons gefahren und hat sich so nach dem ersten, zweiten gedacht, probieren wir selber aus, ich organisiere einen. und hat für uns Kinderrennen mit dazu organisiert. Und da war der RC Germania Weißenburg mit ein paar Jungs am Start. Und ich habe halt im zweiten Jahr alle bis auf einen abgehängt. Und dann hat sich der Trainer damals oder der Betreuer gedacht, wer ist das? Hat meine Eltern gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, Rad zu fahren. Und die waren ganz froh, dass sie mich ein bisschen aus dieser Leichtathletik-Schiene rauskriegen, wo ich alles alleine machen musste. Und dann bin ich irgendwann im, keine Ahnung, Juli, August da nach Weißenburg gefahren und bin mit einem Leihrennrad wieder zurück. Und wie kann man halt Kinder ködern mit einem neuen Radl? Mhm. Und und von da an bin ich dabei geblieben. Ich war dann im ersten Jahr U13 in ganz Bayern das einzige Mädel. Bin halt nur bei den Jungs mitgefahren, aber irgendwie hat mir das damals auch besser getaugt. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe mich eigentlich mit Jungs immer besser verstanden als mit Mädels, weil es unkomplizierter war. Und dann ist irgendwann halt doch rausgekommen, dass ich Talent habe. Also es ist dann halt so, ja, dann war ich immer mittelfränkische Meisterin, dann war ich bayerische Meisterin, dann sind wir die erste Kids-Tour gefahren und ab dem Zeitpunkt haben eigentlich so die Anna Wichmann, die Gudrun Stock und ich uns so ein bisschen abwechselt und ja, dann ging das halt immer so weiter und ja, so bis ich 2011 dann eigentlich so dieses krasse Jahr hatte, wo ich, glaube ich, von Mai bis Oktober alles gewonnen habe, wo ich am Start gestanden bin. Die Gudrun leider immer Zweite, also mittlerweile können wir drüber lachen. Mhm. Aber dann 2019, nee, ich meine, in der U19 im ersten Jahr, also es war 2012, war dann so das erste Mal EM auf der Bahn. Und ich habe mir selber immer viel weniger zugetraut als alle anderen und stand dann da. Und auf einmal stand ich halt mit einer Elena Barker im einer Verfolgungsfinale und hätte fast diesen Uraltrekord von der Hanka Kupfernagel geschlagen. Bin drei Tage später, glaube ich, dann Europameisterin im Omnium geworden, mit dem ich halt überhaupt nicht gerechnet habe. Und ja, dann ist das halt alles so international geworden und alle die zu dem Zeitpunkt auch auf der Straße gut waren, die waren halt auch auf der Bahn gut. Und dann ist halt der Ehrgeiz schon groß. Und wenn du viel gewinnst und dann siehst, dass jemand, den du halt auf der Bahn schlagen kannst, irgendwo dann plötzlich Profi wird. Ja, da war ich halt einfach so gutgläubig und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt aus.
Also würdest du sagen im Nachhinein, dass das gar nicht so schlau war?
Ja, die Gedanken habe ich schon öfter. Ich dachte mir halt damals, ja, jetzt habe ich Ergebnisse. Wenn ich jetzt erst zu den Frauen komme, dann bringe ich ja erst mal gar nichts. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, ich war schon extrem jung. Und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wäre ich, glaube ich, dem Ganzen ein bisschen besser gewachsen. Auf der anderen Seite, ich habe das damals so entschieden und es war eine coole Zeit. Und wer weiß, ob ich die Möglichkeit noch gehabt hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Das kann man nicht sagen und ich habe es damals so entschieden. Und ja, dann war es für die damalige Zeit für mich die richtige Entscheidung. Und da bin ich gar nicht so, dass ich sage, boah, hätte ich das anders gemacht, weil ich kann es halt nicht mehr ändern. Mhm.
Aber ich habe gerade nochmal geschaut, in dem 2013er Jahr, als du deutsche Meisterin wirst, wirst du vor Lisa Klein deutsche Meisterin zum Beispiel.
Ja, so genau.
Der Jahrgang.
Aber es ist natürlich auch so, dass damals, ich meine, gibt es jetzt auch, klar, jetzt gibt es mehr U23 Frauenrennen auch, ne? Also das wird ja auch immer mehr aufgebaut, dieser Bereich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass damals gab es noch nicht so viele Perspektiven. Wenn du gehst, wie du schon sagst, in der Bundesliga-Team, aber da haben es ja auch nicht so viel rausgeschafft. Zumindest ist jetzt nicht bekannt. Da muss man es halt manchmal wahrscheinlich riskieren, aber es ist halt trotzdem krass, weil wir haben jetzt immer noch das Thema, ne, bei männlicher Seite, bei Junioren, wenn die den Sprung direkt zu den Profis schaffen, obwohl da ja mittlerweile die Infrastruktur ja so gut ist, dass du wahrscheinlich wirklich aufgefangen werden könntest, das heißt nicht, dass du erfolgreich wirst, aber du wirst aufgefangen. Wie war das früher, als du dann so als ja noch Teenagerin in einem Frauenteam gekommen bist, also war überhaupt das gegeben, dass du da auch wirklich das Gefühl hast, okay, ich werde hier irgendwie gut ausgebildet, man kriegt das nötige Rennprogramm, ja.
Die anderen waren ja teilweise, also so Kasian Javadoma, die ist genauso alt, ne? Also sind also schon ein paar in deinem Alter auch gewesen noch.
Ja, Kascha war ein Jahr älter. Und es war aber, das stimmt schon, also es war schon ein bisschen ein Problem. Es hieß zu mir, ich kann mich in Ruhe entwickeln, ich kriege keinen Druck, ich muss keine Ergebnisse bringen. hat sich dann nach dem zweiten Jahr ein bisschen anders dargestellt. Also im ersten Jahr muss ich echt sagen, da habe ich auch nicht das gebracht, was ich hätte bringen können. Aber im zweiten Jahr bin ich echt auch gute Ergebnisse gefahren. Also ich war dann in den Sprints vorne mit dabei und es war eigentlich genau das, was sie von mir erwartet haben. Das große Problem war aber, dass eben ich auf der einen Seite halt diese Olympia-Quali auf der Bahn hatte, die immer im Winter war und im Sommer dann Straße gefahren bin und dementsprechend dem Team nicht zu 100% zur Verfügung standen bin. Also es war so, dass die Bahnsaison, glaube ich, im Oktober angefangen hat. Da hat die Straßensaison gerade aufgehört und ich glaube, die WM auf der Bahn war im März. Da wäre ja die Straßensaison schon 1,5 Monate gelaufen. Und das war fürs Team immer schwierig. Und ich behaupte es jetzt einfach mal so, ich war halt einfach keine Holländerin. Man hat in dem Team schon gemerkt, wir waren 3 Ausländer im ersten Jahr. Auch im zweiten, glaube ich, da ist dann, ich weiß gar nicht, Pauline schon weg gewesen. Und die Shara Gillow ist nachgekommen. Und der Rest war Holländer. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe mich halt immer so ein bisschen darauf verlassen, dass ich keine Ergebnisse bringen muss. Ich bin brutal, ja, teamorientiert gefahren. Also für mich war das immer keine Frage, wenn ich den anderen helfe, dann mache ich das zu 100% und ich spare mir nichts mehr auf, dass ich mir vielleicht noch irgendeinen OCI-Punkt hole. Und ich glaube, das hat mir am Ende einfach das Genick gebrochen, weil so jemand, also ein paar andere haben das halt anders gemacht und ich bin da einfach nicht so aufgewachsen. Also für mich war halt immer, wenn ich was für andere mache, dann mache ich es gescheit.
Gab es denn erstmal so kurz hier aus der negativen Erzählung raus, gab es denn positive Seiten? Ich meine, du bist ja erstmal mit riesigen Erwartungen so in dieses Jahr dann in das erste Profijahr reingegangen sein oder dann auch in das zweite. Dann kommst du in so ein Team mit diesen starken Teamkolleginnen und so weiter. So, gab es was Positives? So, an was erinnerst du dich?
Ja, voll. Also das muss ich schon sagen, dieses Ende war eigentlich so das einzig Negative. Ansonsten, ich habe mich mit allen super gut verstanden. Es war damals, für mich, es gab damals dieses Social Media noch nicht so krass. Also ich habe mit 18, glaube ich, habe ich WhatsApp runtergeladen. Von dem her auch Insta war relativ neu für mich. Und dementsprechend habe ich jetzt, ja, wen habe ich gekannt? Die Marianne. Und die Anna van der Breggen, weil sie halt mal in der U23 EM völlig rasiert hat mit irgendwie 3 Minuten Vorsprung im Zeitfahren oder so. Und ansonsten waren das für mich eigentlich Unbekannte, völlig verrückt. Aber ja, so das erste Aufeinandertreffen ist eigentlich das Witzigste. Ich war bei der Bundeswehr in der Grundausbildung für die Sportfördergruppe damals, bin mitten in der Nacht mit dem Zug, glaube 6 Stunden dann irgendwo nach Holland gefahren, wo ich am Bahnhof in der Nacht abgeholt worden bin und dann heißt es halt, ja, gehst jetzt in das und das Ferienhaus da rein, nimm aber das rechte Zimmer, weil Marianne schläft schon im linken Zimmer. Und dann war ich halt so, das war so überhaupt nicht greifbar. Und auch in der Früh dann, wie sie dann im Nachthemd vor mir gestanden ist, dann habe ich mir gedacht, ich träume. Weil es halt einfach so völlig weg von diesem, ja, von dieser Realität von mir als dem kleinen Dorfmädel war, sondern... Nee, es war, und dann war das einfach völlig normal. Ich bin aufgenommen worden wie eine normale Teamkollegin, als wäre ich da schon ewig dabei. Und es war schon auch eine coole Zeit, weil ich einfach auch Zeit gekriegt habe, wie locker die vieles nehmen, trotz dem großen Ehrgeiz, den da jeder Einzelne hat.
Wie ist das heute so? Verfolgst du Frauenradsport? Also ich meine, ne, die Teamkolleginnen von damals, die haben ja jetzt im Nachhinein nochmal absolut rasiert, fast alle. So, wie ist das Gefühl so dabei?
Ich habe ein paar Jahre gebraucht. Also so ein bisschen verfolgt habe ich es immer noch, aber so extrem eigentlich erst wieder seit ja, 1,5, 2 Jahre. Ja, sagen wir 2. Aber ja, es ist schon völlig krass. Also da ist halt wirklich jede so ihren Weg gegangen und was da jetzt am Ende dabei rauskommt, ist schon echt verrückt. Also gerade Annemiek, die habe ich ja in Alpe d'Huez dann am Straßenrand getroffen, wie ich am Camper mein Essen gekocht habe, hat sie angehalten und sich total gefreut, dass wir uns mal wieder sehen. und was die was die dann nach 2016 abgerissen hat, war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir Teamkolleginnen waren, noch überhaupt nicht absehbar. Das hat sie auch gesagt, das war so überhaupt nicht in ihrer Vorstellung. Und auf der anderen Seite, Kascha und Pauline, weiß ich halt, wie krass, also wie hart die für das arbeiten, was sie jetzt erreicht haben. Und sowohl bei Olympia, bei Mountainbike-Rennen, jetzt Paris oder Alpe d'Huez, ich habe beide Male geheult. Aber wenn ich sie schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber da steckt einfach trotzdem noch was ganz was anderes dahinter, als wenn jetzt das irgendwer ist. Also das ist schon immer noch dabei.
Nach der Zeit bei Rabobank ging es für dich weiter zum anderen holländischen Team, zu Parkhotel Falkenburg. Wie war damals die Situation, als du gesagt bekommen hast, okay, du kriegst keinen Vertrag mehr?
War hart. Also ich habe es war überhaupt nicht absehbar, weil eben auch dieses Versprechen kam, du musst keine Ergebnisse bringen, und am Ende hieß es ja, kriegst jetzt keinen Vertrag mehr, weil die Ergebnisse nicht da sind. Obwohl ich ja sagen muss, für das, dass ich im zweiten Jahr bei den Frauen war, habe ich schon das ein oder andere Ergebnis gebracht. Es kam halt schon ein bisschen aus dem Nix. Und dann war es auch schwierig, irgendwie ein Team zu finden. Also ihr habt es ja vorher schon gesagt, ich war da halt komplett auf mich alleine gestellt und so wirkliche Kontakte hatte ich nicht. Und war dann ganz froh, dass das mit Parkhotel Falkenburg geklappt hat. Und das erste Jahr war auch ganz okay. Also das war halt, mit Olympia war ich eh mehr auf der Bahn unterwegs. Aber ich muss sagen, also im zweiten Jahr war es jetzt nicht das optimale Team für mich, um das einmal so harmlos stehen zu lassen.
Ja. Du hast mir noch, also zumindest gestern am Telefon, mal davon erzählt, dass du auch in so ein extrem hartes Übertraining reingerutscht bist. Wann kam das oder ging das schon? Wie hast du es selber gebalanced? Weil, oder wer hat dich gecoacht? Von wann bis wann gab es damals? Ich meine, heutzutage sind wir da auf einem völlig anderen Niveau, ne? Wirst du wahrscheinlich auch selber mitbekommen haben, dass Trainingswissenschaft sich auch nochmal ganz wesentlich weiterentwickelt hat und man das viel besser im Griff hat als damals. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem Sprung zu den Profis du natürlich als so junger Mensch ist, man extrem motiviert und will natürlich dann auch ballern ohne Ende und macht eher zu viel als zu wenig.
Ja, das ist auch so ein Thema. Ich war jetzt nie der Trainingsweltmeister. Also ich. Auf gar keinen Fall. Es gab ja immer vom BDR in den Nachwuchsklassen diese Jahreskilometervorgaben oder diese Rahmentrainingspläne. Da war ich immer meilenweit hinten dran.
Gibt's immer noch. Könnt ihr zwei auch noch was zu sagen?
Da war ich, glaube ich, mit den Jahreskilometern, ich habe vielleicht die Hälfte geschafft. Aber ich hatte halt immer das Zehnfache an Athletikstunden. Und mein Vater hat mich trainiert bis Ende U19. Und das war aber einmal so ein bisschen das Schwierige, weil mein Vater hatte keinen Trainerschein. Der hat zwar einen Wahnsinnshintergrund, also der ist Sportausbilder jetzt bis zum Schluss gewesen bei der Polizei. Der hat selber Verschiedenstes gemacht und hat sich halt viel eingelesen. Aber er hatte halt diesen Schein nicht oder dieses Studium nicht. Und deswegen ist halt viel immer kritisiert worden, weil ich eben diese Rahmentrainingspläne nicht einhalten konnte und. Das heißt, mir ist von Anfang an immer eingetrichtert worden, ich trainiere zu wenig, ich fahre zu wenig, ich habe keine Grundlage und. Und solange die Erfolge da waren, war mir das halt völlig wurscht. Also es war mir völlig egal, weil ich mir dachte, ja, es funktioniert ja. Also ich weiß gar nicht, was die alle wollen, es funktioniert, es macht mir Spaß, es passt. Dann bei Rabobank habe ich gesagt, ich möchte von der Teamtrainerin die Pläne haben, weil ich dem Ganzen halt auch ein bisschen aus dem Weg gehen wollte, dass mir ständig gesagt wird, der Papa macht das nicht gescheit. Und wie ich dann wie dann die Zeit bei Rabobank rum war, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nicht nur mal ein Experiment machen. Ich habe jetzt nur noch dieses eine Jahr bis Olympia. Ich weiß, dass es mit dem Papa funktioniert. Wir machen das wieder, wir kriegen das hin. Und irgendwie fand ich die Story ja ganz cool, dass halt Vater und Tochter da das miteinander bis zu Olympia schaffen. Aber das Problem war, dass in dem Winter von 2015 auf 16 irgendwie schon viel nicht mehr funktioniert hat. Also ich war ständig krank. Dann hieß es, ich habe keine Grundlage. Dann sind die Erfolge ausgeblieben. Also diese Quali, dieser Quali Zyklus vor Rio war, ging über 2 Jahre und es haben sich die ersten 8 Europäerinnen im Omnium haben sich qualifiziert. Nach dem ersten Winter war ich auf Platz 4, also eigentlich völlig safe. Und hatte dann aber so einen katastrophalen Winter, dass ich wirklich um einen Punkt im abschließenden Punktefahren bei der WM gerade noch so die Quali geschafft habe. Also die Spanierin hatte einen Punkt in diesem Omnium weniger als ich und deswegen habe ich die Quali geschafft und sie nicht. Und habe da einfach schon gemerkt, dass irgendwas passt nicht. Ich kann überhaupt nicht mehr regenerieren, kein Ruhetag bringt mir irgendwas. Und es hieß halt nach wie vor, du hast keine Grundlage, fahr mehr. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn halt die Erfolge dann ausbleiben, glaubt man das irgendwann. Und dann war ich halt auch so, scheiße, es ist olympisches Jahr, ich muss jetzt. Also ich habe auch gar keine Zeit mehr, Pause zu machen. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich bräuchte jetzt eine, und habe halt tatsächlich immer mehr und mehr und mehr gemacht. Und dann war es so, dass bei Olympia schon gar nichts mehr funktioniert hat. Also ich bin teilweise schlechtere Zeiten gefahren als 2 Jahre vorher bei meinem ersten Weltcup. Habe dann Pause gemacht, habe dann wirklich gut wieder trainiert in dem Winter. Und habe auch auf der Bahn im Winter gute Ergebnisse gefahren. Und dann ist die Straßensaison losgegangen und es hat gar nichts funktioniert. Also ich bin, glaube ich, von 7 Rennen 6 nicht ins Ziel gekommen. Also Besenwagen-Erfahrung habe ich. und habe dann mir vom Team nur anhören müssen, ja, hast du ja scheinbar nichts trainiert über den Winter. Und ich sage, ich habe so viel trainiert wie noch nie. Ja, nee, das glauben wir dir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde halt nächste Woche mal zum Doktor schauen, weil irgendwas passt nicht. Nee, wir glauben dir überhaupt nichts mehr, du hast nichts trainiert. Und dann saß ich da in Holland bei einer Rundfahrt, habe Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Also man muss doch zumindest ein bisschen irgendwie hinterfragen, was das ist. Und bin auf eigene Faust in München an der TU zum Sportmediziner gegangen und habe dem das so ein bisschen erzählt, dass ich halt nur noch heulend aufs Fahrrad steige, dass gar nichts mehr funktioniert. Und der hat so nach 2 Minuten hat der mich angrinst und hat gesagt, ja, kannst du dein Rad jetzt in die Ecke stellen und machst erstmal gar nichts mehr. Und das habe ich im ersten Moment überhaupt nicht überrissen, was der jetzt von mir will. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass mein Körper so im Keller ist, ich konnte kein Laktat mehr bilden. Also mein maximaler Laktatwert lag irgendwo bei 6 statt bei 12 oder 13, die ich sonst immer bei dem Stufentest hatte. Oh ja, und dann bin ich heimgeschickt worden und habe erst mal 3 Wochen, 4 Wochen mein Fahrrad gar nicht in die Hand genommen. Und bin nach 4 oder 5 Wochen wieder nach München gefahren und ja, es hat sich halt so gut wie gar nichts geändert gehabt. Also am Blut hat man bei mir immer nichts gesehen. Ja, ich habe dann wieder einen Stufentest gemacht und war halt bei 7 vom Laktatwert. Also es hat sich gar nichts geändert. Und dann war halt so der Punkt, ja, jetzt gehst du mal zum Sportpsychologen und redest mit dem. Und der hat gesagt, also er hat schon vieles erlebt, aber ich bin schon richtig krass im Keller. Und ich hatte auch durchgängig Kopfschmerzen. Ich habe in diesen ersten 4, 8 Wochen nicht einmal geschafft, zum Bäcker zu fahren. Also das war echt krass. Also ich bin wirklich, bin zwar aufs Fahrrad gestiegen, weil ich mir dachte, ja, ein bisschen bewegen wäre nicht schlecht, aber Bäcker und zurück war es das Maximum und dann war ich tot für eine Woche. Ja, und dann habe ich halt immer ein halbes Jahr gar nichts gemacht.
Und dann bist du aber nochmal eine Saison gefahren, 2018.
Genau, also ich bin in diesem Jahr, wo ich nichts gemacht habe, habe ich beim Kumpel in der Schäferei mitgeholfen und habe ein bisschen meine Polizeiausbildung weitergemacht. Und war da das erste Mal so wirklich im normalen Leben drin und habe mir gedacht, ja, irgendwie so schlecht ist das auch nicht. Und wollte da schon fast aufhören und habe mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht mit so einem schlechten Gefühl, wo ich wirklich immer den Gedanken hatte, ich kann ja gar nichts, ich habe ja gar nichts erreicht, so kann ich nicht aufhören. Und habe dann nochmal angefangen und habe 2018 auch nochmal richtig entspannt gesehen, so als Comeback-Jahr und es erwartet keiner was von mir und das hat gut funktioniert, aber für mich war immer klar, wenn ich noch einmal an den Punkt kommen sollte, der nur ansatzweise an 2017 erinnert, dann höre ich auf. Und ich hatte dann Ende 2018, wo ich die ersten Weltcups wieder hätte fahren sollen, extreme Atemnot. Also ich habe einfach gar keine Luft gekriegt. Der Hansi Friedl, der Physio, der bei Olympia beim BDR oft dabei ist, der hat dann gesagt, ja, es waren lauter Panikattacken. Und es hat auch wieder 2 oder 3 Monate gedauert, bis ich das in den Griff gekriegt habe. Und ja, 2019 bin ich dann auch noch gefahren, aber es hat da auch wieder gar nichts funktioniert. Und nachdem ich dann echt, ich glaube, 8 Wochen lang nur noch heulend ins Training losgefahren bin und überhaupt nicht mehr sagen konnte, wann ich das letzte Mal Spaß am Fahrrad hatte, aber im Praktikum in der Arbeit ständig freudestrahlend durch die Gänge gelaufen bin, weil es mir da gut gegangen ist, habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Also wenn ich gar keinen Spaß mehr habe an dem, was ich mache, dann ist es Falsche. Und dann habe ich das eigentlich so von einem Tag auf den anderen dann so richtig entschieden. Also Gedanken gemacht habe ich mir schon länger, aber dass ich das dann im Sommer 2019 wirklich an den Nagel hänge, hätte ich nie gedacht.
Aber war dann für dich auch die Ausbildung bei der Polizei so ein bisschen so ein, also Rückhalt, vielleicht ist das falsche Wort dafür, aber so die Alternative, also auch im Kopf. Also ich kann mir vorstellen, wenn du ja nur Radsport alles in dem Moment ist und du jetzt auch nichts anderes irgendwie machst an Ausbildung und so, dann ist es, rutscht man da viel, viel weiter in das Loch rein. Hat das dann geholfen oder eigentlich gar nicht?
Doch, das hat auf jeden Fall geholfen, dass ich die Entscheidung treffe, weil mir der Beruf einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich halt einfach gemerkt habe, da bin ich glücklich und wenn ich jetzt aufhöre, dann komme ich in einen Bereich rein, wo ich nicht untergehe, so wie du sagst, also da, dass ich in kein Loch falle. Ein bisschen war es auf jeden Fall da, weil ich hatte dann noch 3,5 Monate ohne irgendwas, also ich habe den nächsten Ausbildungsabschnitt in dieser Sportfördergruppe noch weitergemacht und es ging erst im Oktober wieder los. Von dem her war es schon nochmal hart, so einen Sommer zu haben, wo alle in meinem Alter irgendwie beim Studieren sind oder unter der Woche halt arbeiten, aber das Wissen, dass ich halt irgendwo lande, wo ich mich wohlfühle oder was ich mir vorstellen kann, das hat schon extrem geholfen.
Ja, ist irgendwie eine scheiß Geschichte, das wusste ich auch irgendwie, aber halt einer, aus dem man halt vielleicht sehr gut lernen kann. Ich glaube, du hast das auch mit der Zeit. Wir hatten vergangenen Freitag haben wir einen Live-Podcast gemacht. Die Folge kommt immer erst irgendwann raus, wenn wir mal Urlaub machen wollen. Aber mit Tom Dümmeler und okay, der hat vorher so ein bisschen eine krassere Karriere gehabt, aber am Ende ist da halt auch irgendwann eine Aussage gewesen, so ich konnte keine 2 Stunden mehr Rad fahren. So, das hat mir einfach A, keinen Spaß mehr gemacht, B, wenn ich 2 Stunden gefahren bin, habe ich den ganzen Tag nur noch im Bett gelegen, konnte gar nichts mehr machen. Ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Ich war körperlich und mental und auch vom Hormonstatus her so am Ende, dass das gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und der hat dann ja auch so peu à peu seine Karriere da beendet und ist dann da auch auf jeden Fall irgendwie glücklich rausgegangen. Klar, du warst viel jünger, es gab viel weniger Betreuung von außen, alles viel unprofessioneller, als es das heute ist. Und es ist super schade, weil mit dem Wissen, wie gut du damals warst, glaube ich, ist es schon hart zu sehen, wie erfolgreich die Teamkolleginnen auch geworden sind und so. Und ich denke halt, ich bin mir da eigentlich halt auch relativ sicher, dass du halt auch eine große Zukunft hättest haben können, mit dem, wie stark du damals zu der Zeit warst. Aber ja, ich glaube, da den Schritt zu gehen, zu dem Zeitpunkt war dann auch die völlig richtige Entscheidung. Und ich denke mal, wenn man dich heute so verfolgt, so auf Social Media und so weiter, ist doch auch wieder ein ganz glücklicher Mensch draus geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war mir eben auch wichtig, weil von Erfolgen kann ich mir halt ein Jahr später eigentlich schon nichts mehr kaufen. Mhm. Für mich war das damals immer so krass. Emma Johansson kennt heute wahrscheinlich keiner mehr von denen, die nicht damals in der Frauenradsport verfolgt haben. Und das war ja so nach der Marianne, so die Fahrerin.
Ja.
Und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, natürlich kann ich jetzt jahrelang dem Erfolg hinterherhecheln und kann es nur 5, 6, 7 Jahre probieren, in der Hoffnung, dass es doch irgendwann wieder klappt. Aber mir war es halt einfach irgendwo wichtiger, dass ich glücklich bin. Und ich habe eben auch gesehen, was die anderen alles investieren. Und habe irgendwann gemerkt, boah, ich habe halt eine Familie, die mir unfassbar wichtig ist. Ich habe Freunde, die mir wichtig sind, weil das hatte ich in der Schulzeit so gut wie nicht. Und irgendwo, wenn ich halt erfolgreich sein will im Sport, gehört ein gewisser Egoismus dazu, dass ich Familienfeiern, Geburtstage, ja, jetzt später dann Hochzeiten, irgendwie Geburten von Kindern oder sonst irgendwas einfach ignorieren muss, damit ich selber erfolgreich sein kann. Und da war für mich dann der Punkt, wo ich kann das nicht. Ich kann nicht so viel investieren, wie es die anderen machen. Aber ich müsste es machen, um die Ziele zu erreichen, die ich habe. Und das war halt kein 15. Platz, sondern das war halt der erste Platz. Ja. Und klar, also die Erfolge von Natascha, von der Pauline anzuschauen, die sind jetzt für mich nicht so hart, weil die waren einfach ein anderer Fahrertyp. Aber was schon immer so ein bisschen kratzt, ist, wenn ich die Lotte Kopecky sehe. Wir sind eigentlich miteinander aufgewachsen. Also Lotte ist ein Jahrgang wie ich. Und auf der Straße war sie immer ein bisschen stärker. Aber auf der Bahn war eigentlich ich immer vorne. Und wenn ich sehe, wie oft die jetzt Weltmeisterin auf der Bahn ist und wie sie einfach in meinen Augen alles richtig gemacht hat, dass die sich nicht so von dem treiben hat lassen, ich muss alles auf einmal haben, das, was ich so ein bisschen hatte, und dann so völlig gegen die Wand rennen, sondern Lotte hat es immer so gemacht, die ist einen Schritt nach dem anderen gegangen und die ist ganz, ganz lang unterm Radar gelaufen und hat immer selber gesagt, ich bin ganz froh, dass es die Julien Dore gibt, weil dann achtet keiner auf mich und ich kann so ein bisschen meinen Weg machen. Und wo die jetzt ist, das finde ich unfassbar krass, auch zu wissen, dass ich im Nachwuchs mit der mithalten konnte. Aber man braucht sich nicht nur die anschauen, sondern es gibt so viele Beispiele, wo man es einfach gar nicht sagen kann, dass jemand, der im Nachwuchs erfolgreich war, später auch erfolgreich ist. Gibt es jetzt in der jüngsten Vergangenheit genügend Beispiele, wie so die eine oder andere Amerikanerin, die bei Juniorenweltmeisterschaften vorne wegstrahlt ist, und jetzt überhaupt nicht mehr auf die Füße kommt. Und ja, da ist dann einfach so der Punkt für mich gewesen, ich will glücklich sein und nicht irgendwas hinterherhecheln, wo ich überhaupt nicht weiß, ob das dann eintritt oder ob ich den Erfolg habe, den ich haben will. Und am Ende stehe ich da und denke mir so, boah, ein normales Leben wäre jetzt schon schön gewesen, Freunde wären schön, die ein oder andere Familienfeier wäre schön, so die letzten Tage mit dem Opa wären schön, wenn ich da daheim gewesen wäre. Und das kann ich sagen. Also für mich sind so Sachen immer ganz, ganz schwierig gewesen, auch schon in jungen Jahren darüber nachzudenken, boah, was wäre jetzt, wenn morgen Oma und Opa nicht mehr da sind. Dann war ich jetzt in Spanien gesessen. Und die Möglichkeit hatte ich halt jetzt. Und klar fehlen da jetzt Erfolge, aber ich glaube, am Ende bin ich glücklicher rausgegangen, als wenn ich es noch weiter probiert hätte.
War eigentlich dieses Jahr die Tour das erste Mal, dass du beim größeren Radrennen dabei warst?
Auf der Straße ja. Auf der Bahn war ich bei den European Championships in München dabei. Und das war deutlich härter. Also das war wirklich so das erste Mal, wo ich wieder da gesessen bin und mir gedacht habe, so, boah, da fahren echt nur viele mit, mit denen ich schon gefahren bin. Und da hatte ich schon Tränen in die Augen, aber ja, bei der Tour nicht. Also wir sind Alpe d'Huez selber aufgefahren, den Glandon mit dem Auto. Und ich dachte, ich bin froh, dass ich den Mist nicht mehr machen muss.
Geil. Ja, hier, du hast noch quasi so eine Nachbarin, mit der du ein bisschen mitfiebern kannst. Ricarda Bauernfeind kommt auch aus Eichstätt. Ihr kennt euch ja auch ganz gut und das erzählt, ihr fahrt jetzt auch öfters mal zusammen. Oder du willst jetzt mal wieder öfters aufs Rad steigen.
Ja, wir haben es schon länger vor. Also Rico und ich, unsere Zeitplanung ist immer ein bisschen schwierig. Ich arbeite Schichtdienst. Sie ist jetzt viel in München wegen ihrer Verletzung und auch sonst halt viel unterwegs. Aber wir nehmen es uns immer vor. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, vielleicht noch mal ein Wochenende mit meinem Camper irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber das letzte Mal hat es, glaube ich, über ein halbes Jahr gedauert, bis wir es geschafft haben, mal wieder einen Kaffee zu trinken. Also die 500 Meter klingen wenig, aber irgendwie kriegen wir es nicht so ganz auf die Reihe.
Ja, Bayern schon immer ganz eigentlich stabil am Talente auch produzieren, ne? Was sagt ihr zwei denn zu den Kilometervorgaben? Wie lief das bei euch so ab?
Kilometervorgaben. Also ich habe mir die gerade nochmal angeguckt. Die aktuelle Fassung ist immer noch die von 2009. Ich habe mich da vor zwei Jahren schon mal mit so ein bisschen befasst. Ich dachte, vielleicht gibt es was Neues. Aber ich würde sagen, die sind gar nicht so weit davon entfernt, was ich jetzt heute auch so sagen würde, müsste man haben. Als Juniorenfahrer.
Ist halt das Thema mit den Kilometern, ne? Das ist halt so ein bisschen, macht es ein bisschen problematisch in meinen Augen. Ich hatte es ja auch.
Es gibt ja schon Stundenvorgaben auch mittlerweile.
Als ich einen C-Trainerschein gemacht habe, war es auch ein Thema, ganz großes mit den Vorgaben. Aber sonst bei mir im Nachwuchs gar nicht.
Also im Gegensatz zu damals hält sich heute halt niemand mehr dran. Die trainieren alle weniger.
Aber es war bei mir früher auch nie ein Thema.
Nee, tatsächlich auch nicht so wirklich. Also so ganz am Anfang, glaube ich, noch eher.
Aber ich glaube, ich war ja auch nie Kaderathlet, nie auf der Straße, nur im Cross. Ich glaube, da war es ihnen einfach egal. Hm. Und auf der Bahn und Straße kann es schon sein, dass man da irgendwie ein bisschen mehr unter Kontrolle stand.
Erzähl uns noch mal ein bisschen was vom vergangenen Volksfestwochenende.
Ja, war lang. Nee, wir haben, also das muss man echt sagen, wir haben in Eichstätt echt ein wunderschönes Volksfest.
Ist hier Georg Zimmermann, wohnt der in der Gegend? Den habe ich nämlich noch als ganz starken Volksfest-Enthusiasten in Erinnerung.
Nee, der Gigi wohnt in Augsburg. Ja. Aber der Plärrer war, glaube ich, jetzt zeitgleich, wenn ich mich nicht richtig täusche. Also, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Eichstätt ist halt klein, gell? Jeder kennt jeden. Also, da ist völlig wurscht, ob du alleine aufs Volksfest gehst. Nach 50 Meter hast du, also, wenn es überhaupt 50 Meter sind, hast du die erste Gruppe, mit der du dann den, ja, sagen wir mal, den ersten Schnaps trinkst. Mhm. Nee, aber war echt richtig schön. Also, wir haben wahnsinns Wetter gehabt. Ich habe nicht viel geschlafen, weil ich hatte Frühschichtwoche. Also, ich habe Donnerstag um 3 Uhr in der Nacht zum Arbeiten angefangen. Aber ja, es geht dann schon mal. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich viel Schlaf jetzt zwingend brauche, damit ich leistungsfähig bin, sondern dann ist man halt einmal müde in der Arbeit. Das geht schon.
Wir müssen noch ein paar, zumindest eine, irgendeine Besenwagen-Kategorie mit dir abhaken, bevor wir hier rausgehen. Ich würde sagen, wir haben schon lange nicht mehr so Snacks besprochen. Und was bietet die bayerische Küche so der Anna Knauer am liebsten, wenn du von einer anstrengenden Radfahrt nach Hause kamst oder kommst?
Boah, ein Spezi auf jeden Fall. Spezi? Eiskalten Spezi. Und jetzt muss ich echt daran, als Kind, Jugendliche, ich habe mich halt nie an irgendwelche Ernährungen gehalten. Gell? Das war bei uns damals noch überhaupt kein Thema. Und da ist schon mal vorgekommen, dass ich im Bett so eine ganze Tafel Milka-Schokolade vor dem Duschen und eingekaut habe. Aber das brauche ich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen.
Nee. Wir haben am Wochenende noch den Recovery-Shake-Klassiker Schokomilch auch einmal angeboten bekommen. Ein Liter auf Ex.
Nee, brauche ich die jetzt auch nicht.
Du hast aber eben mal erwähnt, dass du schon ab und zu mal im Besenwagen warst. Leider. Gibt es da irgendeine besondere Fahrt, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Eine denkwürdige Besenwagenfahrt.
Boah. Ja, ich glaube, also wenn man mal drin gesessen ist, gleichen sie sich alle. Also in Belgien sind es halt immer die gleichen Busse. Wenn du gerade nur so vor dem Besenwagen herfährst, dann glaube ich, wirst mit so belgischer Volksmusik oder Schlagermusik dazu gezwungen, jetzt endlich dieses Rennen aufzugeben. Und wenn du es dann gemacht hast, dann sitzt du mit klatschnassen Klamotten, weil so oft ist das Wetter halt auch nicht schön, in einem zugigen Bus, wo schon garantiert ist, dass du einen Tag später krank bist. Also da hatte ich nicht nur eine, die so war, aber es wird dann witziger, je mehr Leute, die du kennst, da einsteigen, weil meistens bleibst du dann doch nicht alleine. Aber die, an die ich mich eigentlich am wenigsten erinnern kann, das war Women's Tour of Britain, da war ich schon abgehangen. Und Großbritannien ist halt nicht so wie bei uns, dass man links an den Autos vorbeifährt, sondern eigentlich sollte man rechts an den Autos vorbeifahren. Aber in dem Delirium, in dem ich da schon war, habe ich das nicht mehr ganz auf die Reihe gebracht und wollte an einem britischen Teamfahrzeug vorbei. Der fährt natürlich, weil vorne Auffahrerinnen gekommen sind, nach links. Da war aber ich. Und dann war halt kein Platz mehr. Und dann weiß ich noch, dass es sich angefühlt hat, als wäre auf einmal mein Vorderrad weg. Bin im Straßengraben gelandet. Aufgewacht bin ich dann auf der Straße und bin dann in den Besenwagen gesetzt worden, wo eine andere deutsche Fahrerin Gott sei Dank drin saß. Und ich glaube, die habe ich 10 Minuten lang genervt, wie ich alle paar Sekunden gefragt habe, hey, ist das jetzt echt oder träume ich? Jetzt ist es wirklich kein Traum. Also ich war völlig daneben. Und die hat dann tatsächlich irgendwann den Besenwagenfahrer angehalten und hat gesagt, du, irgendwie spinnt die ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen jetzt doch einen Sanker. Ja, und dann haben sie mich dann doch einmal in Sanker umgelagert und ich bin dann mit einer bisschen Gehirnerschütterung heimgeflogen.
Ja, damn.
Ja, ich habe schon gedacht. Ja. Wie sieht denn aktuell so dein Kilometerstand aus auf dem Fahrrad? Also ich habe jetzt schon mal zwischendurch bei Instagram gesehen, es gibt auf jeden Fall Bilder mit Fahrrad. Ja, aber ja. Auch ganz groß in der Bio steht Coffee Rides. Also.
Ja, die sind wichtig. nee, also ich bin so richtiger Gelegenheitsfahrer geworden. Ich fahre dann einmal aus dem Stegreif so über 170 Kilometer an Tegernsee, aber wirklich nur, wenn ich Bock habe. Ich genieße es total, dass ich entscheiden kann jeden Tag, was ich machen will. Und es sind viele so Hyrox-Workouts dabei, so Mischung aus Crossfit und Laufen und so, die halt wehtun, aber auch schnell wieder vorbei sind und mir für die Arbeit auch ein bisschen was bringen. Ja, und wenn das Wetter schön ist und die Gruppe passt, dann fahre ich auch gern wieder Fahrrad, aber alleine fahre ich nicht mehr so gern. Also Kilometerstand, keine Ahnung, der ist nicht hoch.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, einmal vielen Dank fürs Erzählen deiner Geschichte.
Ich sag danke.
Ich bin jetzt schlauer. Ich glaube, einige Leute können sich da auch was von mitnehmen. Auch so, ich glaube, Nachwuchs ist heute besser beraten insgesamt. Aber natürlich auch nur, wenn man es mal so in so einen Bereich geschafft hat, wo man die Betreuung erfährt. Trotzdem sau interessant. Und ja, hat sich bewahrheitet, mein Hinterkopfgedanke, dass das spannend werden könnte.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. War ein guter Einblick nochmal.
Ja, ich sag danke. Also, ja, hätte nicht erwartet, dass ich da dabei bin.
Ja. War eine Überraschung, ne?
Ja, schon.
Tja, maybe see you on the road irgendwann.
Sehr gerne.
Alright, dann ciao, ciao.
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 Ciao.